Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist. Du bist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sondern du bist auch auferstanden. Du lebst und du bist jetzt auch gegenwärtig durch deinen Geist unter uns. Wir danken dir für dein Wort, wo lebendig ist, für die Bibel, wo heute noch zu uns spricht. Und wir bitten dich, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Mach du unsere Herzen bereit dazu. Amen. Sicher kenne viele von euch das Sprichwort alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist doch alter Wein in neuen Schläuchen. Das sagt man dann, wenn man einen alten Inhalt irgendwie neu präsentiert und eigentlich überhaupt nichts Neues sagt. Als Bibelleser, da weiß man natürlich, woher diese Redewendung kommt, nämlich von Jesus. Nicht, dass er genau diese Redewendung gesagt hätte, aber er hat mal ein Gleichnis erzählt, wo vom alten Wein und von neuen Schläuchen die Rede ist. Und das Überraschende bei dieser Begebenheit, wo Jesus das Gleichnis erzählt hat, ist, damals ging es gar nicht um alten Wein in neuen Schläuchen, sondern um was ganz anderes. Und mit dieser Begebenheit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir lesen dazu Lukas 5, die Verse 33 bis 39. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger des Johannes so oft und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer? Die deinigen aber essen und trinken. Und er sprach zu ihnen: Könnt ihr die Hochzeitsgäste etwa fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, dann werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand setzt ein Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid, denn sonst zerreißt es auch das Neue, und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. So bleiben beide miteinander erhalten. Und niemand, der alten trinkt, will sogleich neuen, denn er spricht, der alte ist besser. Wenn wir ja der Frage nachgehen, wer hat Jesus diese Frage nach dem Fasten genau gestellt, dann können wir etwas ganz Interessantes entdecken, nämlich dann, wenn wir den Parallelbericht in Matthäus 9 sehen, da steht nämlich explizit, dass Jünger von Johannes dem Täufer Jesus diese Frage gestellt haben. Jetzt von unserem Zusammenhang im Lukas-Evangelium können wir den Eindruck bekommen, das waren eher irgendwelche Beobachter, Leute, die Jesus beobachtet haben. Und wir wissen vom Zusammenhang her, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus immer sehr gut beobachtet haben. Jesus hat ja verschiedene Zeichen und Wunder getan und dann haben sie beobachtet, kann Jesus der Messias sein oder nicht? Und verschiedentlich haben die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus auch auf die Probe gestellt. Wir gehen ja davon aus, dass die Evangelien keine Widersprüche haben, sondern sich einander ergänzen. Und wenn man das so sieht, da sehen wir, eigentlich sind jetzt Johannesjünger und Pharisäer, Schriftgelehrte, gemeinsam vor Jesus gewesen. Und diejenigen, die die Frage gestellt haben, das waren die Johannesjünger. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren eben auch dabei. Und das ist hochinteressant, denn wie antwortet Jesus auf die Frage von der Fastenfrage? Er sagt, solange der Bräutigam da ist, da ist es doch unmöglich für die Hochzeitsgäste zu fasten. Aber erst wenn er dann gegangen ist, erst dann. Und wo Jesus diese Antwort gegeben hat mit dem Bräutigam, da musste es bei den Johannesjüngern geklingelt haben. Die Bibelleser unter uns, die wissen, in Johannes 3, da gab es nämlich eine Begegnung von Johannes dem Täufer und seinen Jüngern. Und die Jünger von Johannes dem Täufer, die sind zu Johannes gegangen und haben gesagt, du Johannes, das ist unerhört. Der Jesus, der hat viel mehr Leute unter sich versammelt wie wir. Und irgendwie strömen die Leute nicht mehr zu dir, sondern zu Jesus. Was ist da los? Und dann hat Johannes der Täufer etwas geantwortet. Er hat ihnen nämlich gesagt, ich bin nicht der Christus. Ich bin lediglich vor ihm hergesandt. Ich bin nur ein Freund des Bräutigams. Und der Freund vom Bräutigam, der freut sich, wenn die Leute zum Bräutigam gehen. Also da haben wir genau dieses Bild vom Bräutigam. Und der Johannes, der hat gesagt, Jesus, er ist der Bräutigam, er ist der Christus. Ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und wenn jetzt Jesus seine Zuhörer, die Johannesjünger und die Pharisäer und Schriftgelehrten damit konfrontiert, schaut mal, der Bräutigam ist hier. Und ihr wisst eigentlich, wer der Bräutigam ist. Da konfrontiert Jesus seine Zuhörer. Er sagt nämlich zu seinen Zuhörern, hört mal zu, ihr beschäftigt euch hier mit einer Detailfrage vom religiösen Leben, von der religiösen Praxis, von der Tradition mit dem Fasten, soll man so oder so. Aber in der großen Frage, da seid ihr auf dem Holzweg. Ihr beschäftigt euch mit einer Detailfrage, aber in der großen Frage, da seid ihr auf dem Holzweg. Da habt ihr euch noch nicht richtig entschieden. Eigentlich wüsstet ihr die Antwort. Die Johannesjünger, die haben es von Johannes dem Täufer explizit gewusst. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren ja Jesus schon einige Zeit am Beobachten, haben die Zeichen und Wunder gesehen, wo er eigentlich nur der Messias machen kann. Und trotzdem haben sie sich zurückgezogen auf einen Beobachterstatus. Sie wollten nicht konsequent an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Kennen wir das? Lieber beobachten als eine Entscheidung treffen. Also wir in der Schweiz kennen das, wir sind ja in einem neutralen Staat und wenn irgendwo Kriege geführt werden, können wir sagen, neutral, wunderbar, wir beobachten und so. Unsere Politiker, die können das sehr schön immer wieder in Vordergrund rücken. Aber auch in dieser wichtigsten Frage, wie sieht es mit Jesus aus? Glaube ich an Jesus oder glaube ich nicht? Viele Menschen in unserem Land, die sind neutral. Ja? Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Jeder darf das glauben, was für ihn recht ist. Vielleicht gibt es sogar auch Leute unter uns hier, auf die trifft das voll und ganz zu, die sagen von sich, ich habe halt so meine Ansichten über Gott und die Welt. Und es ist interessant, hier in den Gottesdienst zu gehen, mal zu hören, was andere glauben. Aber so richtig auf Jesus einzulassen und ihm nachzufolgen, ich beobachte lieber, ich bin lieber neutral. Vielleicht gehörst du aber zu einer ganz anderen Gruppe von Leuten, vielleicht zu einer Gruppe, wo sagen kann, ich habe mich mal für Jesus entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen. Aber wirkliche Konsequenzen für den Alltag, fürs Familienleben, fürs Arbeitsleben, das hat es eigentlich nicht. Der Glaube ist eher ein theoretischer Glaube und nicht einer, der sich auch in der Praxis im Alltag bewährt. Aber ganz sicher gibt es viele unter uns, für die ist der Glaube Realität. die haben sich entschieden, an Jesus zu glauben, die folgen Jesus treu nach und der Glaube hat auch Konsequenzen im Alltag. Die folgen Jesus konsequent nach. Aber was genau bedeutet das, konsequent Jesus nachfolgen? Um das zu veranschaulichen, da gebraucht Jesus eben dieses doppelte Gleichnis. Einmal vom Kleid und einmal von dem Wein und den Schläuchen. Jesus sagt zunächst, niemand setzt einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes. Denn sonst zerreißt er auch das Neue. Und der Lappen vom Neuen passt nicht zu dem Alten. Kleider in der damaligen Zeit waren nicht so wie unsere heutigen Kleider. Die waren sehr kostbar. Und es hat wahnsinnig viel Zeit gebraucht, die herzustellen. Und darum hat man nicht diese Wegwerfmode gehabt, wie wir sie heute kennen. Heute kauft man es und dann passt es einem nicht und dann wirft man es weg. Sondern wenn etwas kaputt ging, dann hat man das auch geflickt. Und wenn man ein neues Kleidungsstück bekommen hat oder sich erworben hat, da war das sehr, sehr kostbar. Und dann hat man sehr Sorge dazu getragen. Und jetzt sagt Jesus hier etwas sehr Logisches. Wenn man ein altes Kleid hat, wo kaputt gegangen ist, dann nimmt man nicht ein neues Kleid und reißt da einen Flicken raus oder schneidet einen Flicken raus und mit diesem Flicken flickt man dann das alte. Das wäre Blödsinn gewesen. Das ist viel zu kostbar, so ein neues Kleid. Und zum alten wird sowieso nicht passen und wahrscheinlich müssen wir dann sowieso an anderer Stelle irgendwann wieder flicken und, oder so. Also das ist völliger Blödsinn, wenn man so etwas machen wird. Viel logischer ist, das Alte zur Seite machen und das Neue anziehen. Die Leute, die zu Jesus wegen dieser Fastenfrage gekommen sind, die mussten natürlich überlegen, was bedeutet das jetzt für uns? Und wir müssen fragen, was bedeutet dieses Bild für uns, für den Glauben? Übertragen heißt das, im Glauben, da geht es nicht darum, dass wir uns hier und da uns von Jesus inspirieren lassen, quasi vom neuen Kleid, und das dann einfach für uns nehmen und damit fertig. Sondern im Glauben an Jesus geht es darum, das alte Kleid abzulegen, das alte Leben abzulegen und das neue Leben mit Jesus anzuziehen. Es geht darum, dass wir uns komplett von Jesus verändern lassen und nicht einfach nur irgendwie ein Flickwerk machen. Die Leute, die zu Jesus wegen der Fastenfrage gekommen sind, die wollten genau das, die wollten nur ein bisschen Flickwerk. Jesus, wir wollen uns gerne von dir inspirieren lassen wegen dem Fasten. Was sagst du? Wir machen so, die anderen machen so. Was sagst du dazu? Wir wollen deine Gedanken dazu hören. Ein bisschen Flickmaterial für das alte Leben. Wie sieht das bei uns aus? Brauchen wir Jesus nur für uns als Flickmaterial für unser altes Leben, um unser altes Leben ein bisschen aufzufrischen oder ein bisschen Flickwerk dazu zu bringen? Brauchen wir Jesus zum Beispiel nur als Helfer in der Not, wenn wir in eine schwierige Situation kommen oder gesundheitliche Probleme haben oder dies oder jenes? Herr Jesus, bitte hilf du mir, ich brauche deine Hilfe. Und dass Jesus einfach unser Leben verbessert. Es gibt Leute, die brauchen ja Jesus nur als Inspiration für ihr Leben. Eben, man hat seine Ansichten von Gott und der Welt und von Jesus. Von ihm kann man sich gut inspirieren lassen. Gute Anregungen für den eigenen Glauben kann man sammeln. Über Wahrheit, über Ehrlichkeit, über Frieden, über Nächstenliebe, gute Sachen, die Jesus da gesagt hat. Da kann man sich inspirieren lassen. Aber Jesus als Erlöser und Herrn annehmen, ja, das schiebt man lieber zur Seite. Inspiration für das eigene Leben? Oder brauchen wir Jesus nur, damit wir Vergebung der Sünden haben können, dass wir die Gewissheit vom ewigen Leben haben können? Aber dass Jesus auch hier und jetzt in unserem alltäglichen Leben das Sagen haben darf, wenn es um Veränderungen in der Familie geht, wenn es um Veränderungen im Berufsleben geht, was ist da bei uns zu oberst? Der Wille Gottes, dass Jesus unser Herr ist, oder unser eigener Wille? Brauchen wir Jesus nur als Flickwerk in unserem Leben? Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, das Leben mit Jesus, das neue Kleid, das ist viel zu kostbar, viel zu herrlich, viel zu gut, als dass wir nur einen Flicken daraus nehmen und da das irgendwie auf unser altes Kleid flicken. Jesus, er hat sein Leben für uns gelassen am Kreuz. Nicht einfach, um unser altes Leben ein bisschen aufzufrischen und aufzubessern, sondern dass wir ein komplett neues Leben haben können. Ein Leben unter seiner Führung, ein Leben erfüllt von seinem Geist. Und Jesus ist von den Toten auferstanden, damit dieses neue Leben, das er hat, sich auch in unserem Leben zeigen kann. Ein verändertes Leben. Und dieses neue Leben mit Jesus, das ist ein völlig anderes Leben als das alte. Das ist nämlich nicht ein Leben aus unserer alten, eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Jesu. Und genau das kommt schön auch in dem zweiten Bild vom Wein und den Schläuchen zum Ausdruck, wo Jesus gebraucht. Aber bevor ich dazu komme, noch eine kurze Erklärung, weil wir kennen das ja nicht so sehr, die Weinschläuche. Wir kennen mehr die Weinflaschen. Und ich habe hier ein Foto mitgebracht von einem Museum auf Lanzarote. Da gibt es ein Weinmuseum, habe ich im Internet festgestellt. Und da ist so ein Weinschlauch dargestellt. Man sieht, das ist aus einer Tierhaut gemacht und das wird dann zusammengenäht und in so Weinschläuchen wird dann der Wein aufbewahrt. Und wenn der Wein jung war, da hat man das natürlich in eine neue Tierhaut reingemacht, und zwar deshalb, weil so eine junge Tierhaut ist elastisch gewesen. Eine alte Tierhaut, die wird mit der Zeit spröde. Und der Wein, der tut ja, wenn er jung ist, noch gerne Kohlensäure freisetzen und so. Und dann dehnt sich das alles ein bisschen aus. Und der neue Weinschlauch, der konnte diesen Gärungsprozess eben gut überstehen. Und hätte man jetzt jungen Wein in alten Weinschlauch gemacht, wo spröde war, dann hätte es den natürlich total versprengt und der Wein wäre ausgeschüttet worden. Übrigens, hier habe ich noch ein anderes Bild. Einmal ein Mann, der so einen Weinschlauch auf dem Rücken trägt. Das war auch praktisch zum Transport, wenn man so einen schmalen Wanderweg gehen musste oder so. War so ein Weinschlauch leichter wie Amphoren. Man hat ja auch in Amphoren Wein aufbewahrt und so. Und in Weinschläuchen ging das viel besser. Was will Jesus uns nun mit diesem Bild sagen über das neue Leben im Glauben an ihn? Ganz klar, er will uns damit sagen, wenn wir an Jesus glauben, dann können wir nicht bleiben, wie wir sind, sondern wir müssen uns von ihm verändern lassen, so wie der Weinschlauch sich auch anpassen muss und sich dem Gärungsprozess ausgeben. So braucht es auch bei uns Veränderung im Leben, wenn wir an Jesus glauben. Wenn wir an Jesus glauben, wollen wir uns von ihm verändern lassen. Wenn wir beten, Herr Jesus, das und das sind meine Pläne für mein Leben. Und bitte segne du die Pläne, schenk du Gelingen dafür und dass ich das erreichen kann. Sollen wir so beten? Ja, viele beten so. Ich habe meine Pläne, segne bitte meine Pläne und mach, dass ich Gelingen habe. Aber genau das ist ja verkehrt. Wir versuchen dann, Jesus in unsere Pläne zu integrieren und sagen, Herr Jesus, ich habe einen wunderbaren Plan für mein Leben und jetzt bitte führ aus. Das ist nicht das, was Jesus von uns will. Vielmehr sollen wir so beten, Herr Jesus, hier bin ich, mit dem, was ich bin, mit dem, was ich habe, wo du mich hingestellt hast, gebrauche du mich für deine Pläne. Also wir wollen uns dem Plan Jesu anpassen und nicht andersherum. Darum geht es immer Glauben an Jesus. Oder manche, die beten auch, Herr Jesus, ich weiß genau den Weg, den ich gehen will. Und jetzt hilf du mir, dass ich diesen Weg gehen kann. Aber wir wollen nach den Wegen von Jesus fragen und nicht ihm vorschreiben, welche Wege er uns führen soll. Ja, und es ist jetzt allgemein gesagt, Herr, deine Pläne sind entscheidend. Herr, deine Wege sind entscheidend und nicht meine. Wie sieht es ganz praktisch bei uns im Alltag aus? Im Familienalltag ist man als Eltern im Hinblick auf die Erziehung oftmals gefordert. Und wie betet man dann? Herr Jesus, du siehst die schwierige Situation mit meinem Kind. Es will einfach nicht so folgen, wie ich gerne hätte. Und verändere du jetzt bitte das Kind, dass es besser folgen kann. Wir können auch ganz anders beten. Wir können beten, Herr Jesus, hier bin ich. Du hast mir mein Kind anbefohlen. Du hast mich als Vater oder als Mutter für dieses Kind gegeben. Und jetzt schenk du mir die Weisheit und die Liebe für dieses Kind, es in rechter Weise zu erziehen. Seht ihr den Unterschied? Herr Jesus, ich schreibe dir vor, wie mein Kind, was du. Und das andere, Herr, hier bin ich als dein Werkzeug, gebrauche du mich. Und genauso kann man das auch im Geschäftsleben erfahren. Herr, die sind meine Pläne für meine Karriere und jetzt hilfst du, dass ich zu diesem Ziel komme. Oder wir können beten, Herr Jesus, hier bin ich in meinem beruflichen Alltag und ich möchte dir hier, wo ich bin, zur Verfügung stehen, als dein Werkzeug, als Zeichen deiner Liebe. Und auch im Gemeindeleben ist es so, als Pastor hat man da sowieso seine Wunschliste, wo man dem Herrn Jesus gerne vorschreibt und sagt, Herr Jesus, das und das hätte ich gern und du weißt, hier bräuchten wir Veränderung und da bräuchten wir noch einen Mitarbeiter und bitte tu dieses und jenes. Klar, wir dürfen Jesus all unsere Sorgen bringen, aber dann wollen wir ihm vertrauen, dass er auf seine Weise für uns sorgt und wollen ihm nicht vorschreiben, wie er alles machen muss. Und wir haben die Verheißung, dass Gott für uns sorgt und wir dürfen dann auch dankbar sein, dass er in rechter Weise für uns sorgt. Und wo wir im Gebet vor Gott stehen, uns ihm hingeben, mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben, dort kann Gott uns als Segensträger gebrauchen und nicht dort, wo wir ihm vorschreiben, wie er etwas zu machen kann. Übrigens, Jesus hat seine Jünger einmal ganz explizit gelehrt, genauso zu beten, nämlich beim Vater unser. In Matthäus 6 steht es ja, ab Vers 9, ihr wisst, wie das anfängt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht um Gott, um seinen Willen. Und es ist ganz interessant, bevor Jesus das Vaterunser seine Jünger gelehrt hat, hat er seinen Jüngern gesagt in Matthäus 6, Vers 8, Denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also wir müssen Jesus nicht sagen, das und das brauchen wir alles, sondern unser himmlischer Vater, der weiß das sowieso. Und wir, unsere Sache ist, den Willen Gottes zu erfragen und ihm zur Verfügung zu stehen. Aber kommen wir zurück zu unserem Predigttext. Da heißt es nun im letzten Vers: Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen, denn er spricht, der Alte ist besser. Als Jesus damals das sagte, da ging es ihm nicht darum, eine Weindegustation zu machen und herauszufinden, welcher Jahrgang ist der beste, der ältere oder jüngere oder der mittelalterliche oder so, sondern es ging ihm um seine Zuhörer, nicht um Wein, sondern um seine Zuhörer ging es ihm. Und wen hatte er vor sich? Die Johannesjünger, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die zu ihm gekommen waren wegen der Fastenfrage. Und aus historischen Quellen, da wissen wir, dass die Johannesjünger an bestimmten Tagen gefastet haben, die Pharisäer haben an anderen Tagen gewohnheitsmäßig in der Woche gefastet. Die hatten so ihre Glaubenstraditionen, wie sie ihren Glauben gelebt haben. Und ich kann sagen, gute Glaubensgewohnheiten und Strukturen, die sind gut. Wenn man sonntäglich in den Gottesdienst geht, das ist gut. Wenn man täglich seine stille Zeit macht, das ist gut. Und so weiter. Gute Gewohnheiten sind etwas ganz Wertvolles für unser geistliches Leben. Aber hier ging es ja nicht einfach nur um irgendwelche Gewohnheiten, sondern es ging hier drum: Glaube ich an Jesus als den Messias, folge ich ihm nach oder nicht? Übrigens, Jesus hat ja den Zuhörern damals gesagt, meine Jünger, die werden auch zu späteren Zeiten fasten, wenn der Bräutigam dann weg ist, in jeden Tag werden sie fasten. Und wenn wir ja die Apostelgeschichte anschauen, da sehen wir, dass die Jünger Jesu auch zu anderen Zeiten gefastet haben. Bei wichtigen Ereignissen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, wo Missionare ausgesandt worden sind, da hat man dann auch das unter Beten und Fasten gemacht. Also zu speziellen Anlässen. Nicht so dieses gesetzliche Fasten, sondern zu speziellen, bestimmten Ereignissen. Die Zuhörer damals bei Jesus, die hatten sich damals nicht auf Jesus eingelassen. In diesem Sinne haben wir es zu verstehen: Der alte Wein ist besser. Wir wollen nicht in neuer Wein, den neuen Wein in neuen Schläuchen haben, sondern wir wollen den alten Wein. Eigentlich ist das etwas Tragisches. Sie blieben in ihrer bisherigen Tradition, in ihren bisherigen jüdischen Gruppierungen. Tragisch, oder? Eigentlich weiß man, da ist der Messias, der Bräutigam. Man erkennt ihn an den Zeichen und Wundern und sagt, das Alte ist besser. Aber es ist interessant. Wir wollen auf jedes Detail hier achten. Es steht hier: Und niemand, der Alten trinkt, will sogleich Neuen. Denn er spricht, der Alte ist besser. Sogleich, das heißt, vielleicht später. Und wenn wir nicht nur die Evangelien lesen, sondern auch die Apostelgeschichte, da lesen wir etwas Interessantes. Nämlich da lesen wir davon, dass Johannesjünger zum Glauben an Jesus gekommen sind. In der Apostelgeschichte 19 oder in der Apostelgeschichte 21 lesen wir davon, dass Eiferer für das Gesetz in großer Zahl zum Glauben an Jesus gekommen sind, also Pharisäer und Schriftgelehrte. Und viele von denen, die noch nicht zu Lebzeiten Jesu hier auf der Erde in seine Nachfolge eingetreten sind, sind später zum Glauben an ihn gekommen. Und das ist wunderbar, das auch zu sehen. Das macht uns Mut. Denn viele von uns haben ja auch Menschen in ihrem Umfeld, die noch nicht an Jesus glauben, die vielleicht manches schon von Jesus wissen, die vielleicht schon viele von Jesus wissen, die vielleicht sogar wissen, eigentlich müsste ich mich entscheiden, eigentlich weiß ich, dass Jesus der Messias ist. Und wir leiden drunter, dass sie noch nicht diese Entscheidung getroffen haben. Wann der Zeitpunkt ist, das wissen wir nicht. Ob dieser Tag mal kommt, das wissen wir nicht. Aber diese Beobachtung, die wir hier machen können, dass Leute, die damals noch nicht an Jesus geglaubt haben, später zum Glauben gekommen sind, das macht uns Mut. Mut, dran zu bleiben, auch für diejenigen einzustehen, die noch nicht an Jesus glauben, dass sie eines Tages diese wunderbare, rettende Botschaft von Jesus annehmen werden und auch seine verändernde Kraft erfahren. Übrigens noch etwas ist interessant, was ich hier anfügen möchte. Wir dürfen ja, die wir im Glauben leben, die verändernde Kraft von Jesus erfahren. Wir sind wie der Weinschlauch, der elastisch ist. Und wer macht, dass der Weinschlauch sich ausdehnt? Wer verändert den Weinschlauch? Das sind nicht wir selbst, sondern das ist der Wein, der in uns gärt. Wir haben Jesus Christus in uns, der uns verändert und ihm wollen wir Raum geben in unserem Leben. Ja, wir dürfen diese wunderbare Botschaft kennen. Jesus will uns beschenken mit einem neuen Kleid, mit einem neuen Leben. Wir wollen nicht einfach ein Flickwerk in unserem Leben haben und einfach hier und da ein bisschen Jesus, sondern wir wollen komplett uns von Jesus verändern lassen. Und wir wollen ihm Raum geben in unserem Leben. Nicht das Gebet soll uns leiten, Herr, hier sind meine Pläne, segne du sie, sondern Herr, hier bin ich mit dem, was ich bin, mit dem, was ich habe, gebrauche du mich. Und wir wollen besonders auch einstehen für die Menschen, die in unserem Umfeld sind, die Jesus noch nicht kennen, dass auch sie diese verändernde Kraft kennenlernen dürfen, die wir haben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu retten, um uns ein neues Leben zu geben, um uns nicht nur die Vergebung von den Sünden zu ermöglichen, dass wir Gemeinschaft mit dem ewigen Gott haben können, sondern du bist auch gekommen, um unser Leben zu verändern, um unser Leben neu zu machen. Du siehst, wo wir stehen. Vielleicht, wenn wir diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben, hilf du uns den Mut, diesen Schritt, diesen entscheidenden Schritt zu gehen. Du siehst, wo unser Glaube vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, wo wir ja, dich nur als Retter haben wollen, aber wo du nicht unser Leben auch im Alltag bestimmst. Herr, wir wollen zu dir kommen und uns ganz neu dir hingeben mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben, dass du uns gebrauchen kannst, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es in unserem beruflichen Umfeld. Und Herr, unser großes Anliegen ist, dass noch viele Menschen in dieser verlorenen Welt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dich als Retter annehmen und sich von dir verändern lassen. Gebrauch du uns als Werkzeuge und schenk du uns auch die Geduld, die wir dazu nötig haben. Amen.